herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Sendekombinat Hamburg, auch FSK genannt. Wir grüßen zum heutigen Thema der Militarisierung von Stadt und ob man davon sprechen kann, alle Zuhörenden ganz herzlich und freuen uns auf die nächsten zwei Stunden, die ihr wie immer per Livestream oder im Radio bei 93,0 Megahertz hören könnt. Bevor wir wie immer mit einem kleinen Ankündigungstext aus unserem Transmitter starten, würde ich vorschlagen, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, weil es waren noch nie so viele hier. Das ist natürlich sehr fantastisch. Genau, ich bin Charlie und schon länger Teil des Recycling-Teams, aber die Gäste bitte.
Hallo, mein Name ist Dominik. Ich komme hier aus Hamburg vom Schulterblatt. Und ja, ich bin hier relativ neu, war hier noch nie. Ja, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zwei Stunden hier passiert.
Ja, moin, mein Name ist Petra und ich bin seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Formationen und mit unterschiedlichen Formaten im Netzwerk Recht auf Stadt Hamburg aktiv und bin heute auch zum ersten Mal in diesem tollen neuen Raum.
Ja, ich bin Christian, ich bin ebenfalls vom Netzwerk Recht auf Stadt in Hamburg, war dort auch in unterschiedlichen Zusammenhängen unterwegs gewesen schon. Ja, und wurden angefragt für dieses Thema, ob wir nicht Lust haben, was zur Diskussion heute beizutragen.
Ja, hallo, ich bin Sonja, ich bin Anwohnerin, ich wohne auf St. Pauli und bin heute auch das erste Mal hier im Freien Senderkombinat.
Moin, ich bin Volker, ich bin einfach nur Interessierter an dem Thema Recht auf Stadt und höre einfach zu.
Und auch noch ein herzliches Willkommen von mir. Hier ist wie immer Karate. Und dann machen wir auch noch zu guter Letzt den Technikcheck und fragen einmal ans Telefon, ob du uns hören kannst. Hallo?
Jo, ich kann euch gut hören. Ich stelle mich sonst auch noch mal kurz vor. Ich bin Benjamin, komme ursprünglich aus Hamburg, bin jetzt in Berlin und habe in der FSK relativ viel zu Schleswig-Holstein gemacht, die gute Sendung LPGA Löwenzahn. Und ja, ich beschäftige mich studientechnisch relativ viel mit Stadt und habe an der falschen Stelle mit einem der Mitsendenden mich gestritten. Deshalb soll ich hier was sagen.
Ja, vielen Dank an euch als alle, dass ihr den Weg und die Zeit gefunden habt, heute mit uns darüber zu diskutieren. Genau, um den Aufschlag der heutigen Sitzung zu machen, haben wir unseren Transmitter-Beitrag wie immer provokant formuliert. Ich starte damit. Schon vor dem G20-Gipfel hat sich der öffentliche Raum grundlegend gewandelt. Überall wimmelte es von bewaffneten Polizisten, unliebsame Personen wurden verdrängt, Kritikerinnen und Journalisten wurden eingeschüchtert und. Mit Beginn der größeren Proteste und dem Beginn des Gipfels hat sich diese Tendenz weiter zugespitzt. In großen Teilen der Stadt wurde das Demonstrationsrecht ausgesetzt, permanent wurden Personen geschlagen, schikaniert und es wurden ihnen physische Gewalt angedroht. Die Polizeigewalt wurde entfesselt. Mit dem Einsatz des SSK und ihrer Schießerlaubnis erreichte diese faschistoide Tendenz dann ihren Höhepunkt. Wir wollen diese Probleme heute diskutieren und dabei der Frage nachgehen, inwiefern von einer Militarisierung des öffentlichen Raums der Stadt gesprochen werden kann und was das für Konsequenzen hat. Diesen Fragen wollen wir uns dabei auch in einer historischen Perspektive widmen und erschließen, wie sich der öffentliche Raum in den letzten Jahren verändert hat. Und kurz zum Vorgehen der heutigen Sendung. Wir wollen damit starten, dass wir nochmal die beiden AnwohnerInnen, die heute im Studio sind, danach fragen nach ihren Erfahrungen, letztlich von so einer subjektiven Perspektive auf das, was sie so erlebt haben oder was sie als besonders einprägsam empfunden haben, um von da aus dann die historische Perspektive einzuschlagen nach der Frage, ob die Geschichte der Stadt historisch nicht eigentlich eher eine Geschichte der Entmilitarisierung ist und damit auch unserer These, die wir zum Beginn gemacht haben, ein Stück weit widerspricht. Um dann in einem dritten Schritt nochmal, wir also als ModeratorInnen-Team, nochmal zu begründen, warum es sich für uns dennoch, glaube ich, lohnt, von einer Militarisierung oder Remilitarisierung der Stadt und des öffentlichen Raums zu sprechen, um dann in einem letzten Schritt nochmal die gegenwärtigen Konsequenzen dessen zu beleuchten und auch eine Art Ausblick zu formulieren in der Hinsicht, was noch zu erwarten ist in dieser Tendenz, wenn es denn eine solche gäbe und was politische Antworten sein könnten. So viel vielleicht erstmal zum Konzept der heutigen Sendung. Und wie angekündigt, würde ich dann auch den beiden AnwohnerInnen den Einstieg überlassen, dass ihr vielleicht noch mal ein bisschen berichtet und rekapituliert über eure Erfahrungen während des G20-Gipfels, eben vor der Frage der ein Stück weit, was sich vor eurer Haustür ereignet hat, um darauf dann nach und nach auf so Fragen der Polizeistrategie zu kommen.
Ja, also ich wohne ja direkt am Schulterblatt und konnte am 7.7. war das, glaube ich, an dem Donnerstag, doch schon sehr viele Szenen beobachten von, also wie Situationen auch außer Kontrolle geraten können. Also ich habe sehr viele prügelnde Polizisten erlebt, also quasi nur jetzt halt von meinen Beobachtungen. Die halt einfach ins Schanzenviertel halt rein sind und halt Menschen auch verprügelt haben und dann auch nicht unbedingt festgenommen haben, sondern also ich habe sehr viel Polizeigewalt gesehen.
Dann mache ich mal weiter. Ich wohne in der Nähe vom neuen Pferdemarkt. Und mir ist vor allem aufgefallen, dass ganz viele Hubschrauber nachts auch über unseren Häusern gekreist sind. Teilweise so bis 3 Uhr morgens. Man konnte gar nicht mehr schlafen. Das ging schon los. Eigentlich in der Woche bevor G20 richtig gestartet ist. Wir hatten damit gar nicht so gerechnet. Und das war dann sehr extrem.
Genau, da wäre direkt eine erste Frage. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen detaillierter beschreiben, wie sozusagen das Prozedere im Viertel war vor G20.
Ja, schon vor G20 hat man eigentlich gemerkt, dass das Viertel sich vorbereitet. Also die Läden haben barrikadiert, einige haben sogar so Schilder reingemacht, dass sie quasi verhindern wollten, dass ihre Scheiben eingeschmissen werden. Damit hat man schon gerechnet. Es gab auch viele, die dann genau das Gegenteil gemacht haben und sich extra auf die Straße gesetzt haben und da Bier getrunken haben. Es wurde ganz viel rumgesessen und es gab viele Gruppen, die auch quasi klar gemacht haben, dass das unser Viertel ist und dass wir jetzt nicht aus unseren Häusern gehen oder von der Straße runtergehen, nur weil jetzt G20 anfängt.
Aber würdet ihr denn sagen, ich weiß nicht, wie lange ihr da schon wohnt, aber ja in Hamburg relativ oft nach diesen bekannten Schanzenfesten ja auch immer eigentlich fast schon wie so eine Wiederholungsschleife, das Schanzenfest ist vorbei und dann gibt es ein paar Barrikaden und dann kommt die Polizei. Also würdet ihr sagen, dass sich da irgendwie was in der Hinsicht verändert hat? Also zu einem, wenn man so möchte, normalen, so absurd das klingt mag, zu einem normalen Schanzenfest oder war das nochmal... Oder also, glaube ich, bist mir noch interessiert an so noch genaueren Beschreibungen vielleicht.
Na, also es war von Anfang an noch viel mehr abgesperrt. Man hat viel mehr Polizei gesehen als sonst. Die ziehen sich sonst eher so zurück. Und dieses Mal, also mir kam es so vor, dass man sie mehr sieht, auch schon in den Tagen vorher.
Ja, also ich muss auch sagen, dass das, was ich, also ich kann nur von meinen Beobachtungen reden. Also das, was ich beobachtet habe, war schon doch eine andere Hausnummer als das, was sonst immer abläuft bei uns in der im Viertel. Ja, das war schon sehr sehr gewalttätig. Auch also ich habe eigentlich selten so viel Gewalt auch von Seiten der Polizei gesehen. wie an diesem Tag, also an diesem Abend. Also es war schon doch eine andere Qualität wie sonst.
Könnt ihr auch noch was sagen über so Personenkontrollen, die eventuell stattgefunden haben? Und genau.
Also ich wurde eigentlich überhaupt nicht kontrolliert. Auch bei der ersten Lieber als G20-Tanzig-Demo war eigentlich gar nichts zu merken davon. Subjektiv.
Ja, kann ich bestätigen. Also es sind jetzt nur meine eigenen, also unsere Erfahrungen, ne? Also.
Aber was wäre denn jetzt der qualitative Wandel von Schanzenfest zu G20, das ihr vielleicht in eurer Haustür, vor eurer Haustür hättet beobachtet oder was ihr beobachtet habt? Also je nachdem natürlich, wie lange ihr da schon wohnt, aber ob es da irgendwie, ob euch da schon was aufgefallen ist, außer der Punkt, dass es eben gewalttätigeres Auftreten der Polizei gegeben hat, was ja nur ein Moment vielleicht wäre, wie wir später nochmal drauf kommen, von der Frage, was Militarisierung heißen mag.
Also ich wohne da jetzt noch nicht so lange, ehrlich gesagt, seit Juni. Insofern habe ich da wenig Vergleichsmöglichkeiten. Mir ist eben aufgefallen, dass schon vorher die Stimmung ganz, also angespannt war teilweise, dass man irgendwie gemerkt hat, es steht was bevor.
Also ich mag mich irren, aber also bei den Schanzenfesten in der letzten Zeit beispielsweise wurde ja doch schon doch eine gewisse Deeskalationsstrategie gefahren der Polizei. Und das war diesmal überhaupt nicht zu sehen. Also es wurde eskaliert, bis es nicht mehr geht.
Ja. Ja, nach dieser kurzen Musikunterbrechung durch die AnwohnerInnen des Gängeviertels, die hier ja in unsere Tätigkeit eingreifen, diese Fieslinge, keine Rücksicht, das unter Nachbarn. Wir wollen vielleicht weitermachen, oder, Gerd?
Genau, dazu vielleicht direkt nochmal eine andere Frage. Wie habt ihr denn so die Zusammenarbeit zwischen Anwohnenden und Polizei erlebt, also bezüglich solcher Sachen wie Schlüsselübergaben oder letzten Endes auch so dieses Aufräumen oder Saubermachen der Anwohnenden am Sonntag?
Ja, also die Aufräumaktion, die war ganz niedlich. Allerdings fand ich es doch dann sehr übertrieben, wie inbrunstig die Menschen dann die Hasper von auch politisch klugen Aufklebern einfach befreit wurde. Einfach der Sauberkeit willen. Also ich fand das schon sehr befremdlich, ehrlich gesagt. Mag eine gut gemeinte Aktion gewesen sein, haben sich auch sehr viele beteiligt, aber das wahrscheinlich nur unter dem Eindruck, dass in den Medien berichtet wurde, dass die Schanze in Trümmern liegt quasi, also jetzt übertrieben ausgedrückt, was ja so in der verschärften Form jetzt auch nicht zutrifft.
Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass so Handyvideos über WhatsApp geteilt wurden, wie da die brennenden Barrikaden, irgendjemand fährt da durch. Hinterher wurde dann ordentlich aufgeräumt. Es war auch an der einen Kreuzung so Schilder extra angebracht worden. Wir räumen auf und so weiter. Und am neuen Pferdemarkt standen in den Tagen nach G20 auch Polizisten da, die quasi so für die Anwohner als Ansprechpartner darstellen sollten. Und es gab auch immer wieder Leute, die darauf eingegangen sind.
Hattet ihr das Gefühl, dass es eine spezielle Kommunikationsstrategie meinetwegen der Polizei gegenüber den Anwohnenden gab im Vorfeld?
Also ja, die gab es. Also im Vorfeld, also sehr weit im Vorfeld sogar, gab es sogenannte Informationsbeamte, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, die einfach dafür abgestellt waren, im Prinzip Passanten anzusprechen und mit Informationen zu versorgen über Sperrzonen und so weiter. Das gab's schon, ja.
Gut, vielleicht das erstmal als Einstieg, kleiner Einstieg nochmal in die Erinnerung aufrufend, was sich letzten Monat abgespielt hat oder den Monat davor. Wann war das? Davor, ne? Genau. Das, was bei den meisten Hörern wahrscheinlich sowieso noch im Gedächtnis geblieben ist, aufgrund der krassen Bilder. Und damit können wir eigentlich den subjektiven Einstieg ein Stück weit verlassen und uns nochmal vielleicht dieser historischen Perspektive zuwenden, weil wenn man von Militarisierung der Stadt sprechen möchte, wie ich das nachher vorschlagen möchte, wäre es natürlich mal die Frage, vor welchem historischen Hintergrund sich diese Frage überhaupt stellt.
Vielleicht noch so eine mehr oder weniger fast persönliche Frage. Das Bürgerkriegsszenario, was da heraufbeschworen worden ist in der Folge. Wie würdet ihr das als Anwohnende kommentieren?
Also ich halte einfach den Vergleich für relativ übertrieben, weil also ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie Bürgerkrieg ist, aber ich finde, dass die Bezeichnung dessen als Bürgerkrieg, bürgerkriegsähnliche Zustände, halte ich doch für sehr vermessen. Also wenn sich das jemand anhört, der beispielsweise aus Bürgerkriegsgebieten kommt, wo aktuell wirklich Bürgerkrieg ist. Also ich hatte in keinster Weise Angst an diesem Abend, ehrlich gesagt. Ich kann aber auch jeden verstehen, der diese Angst hat. Aber ich würde das nicht als Bürgerkriegszustand beschreiben, ehrlich gesagt. Ich halte den Vergleich für zu extrem.
Ja, ich stimme dem Domi dazu. Also ich sehe das auch nicht so, dass ein Bürgerkrieg geherrscht hat. Die meisten Leute sind doch relativ ruhig und distanziert geblieben und haben sich da nicht groß eingemischt.
Echt? Also ich hätte, bei dir, du hast gefragt nach Bürgerkriegsszenario. Wir hatten öfter mal so den Begriff Ballermann-Riot. Wäre das ein Begriff, der vielleicht auch passen würde? Also es wird ja so viel darüber gesprochen, dass so ganz andere Akteure, Akteurinnen beteiligt waren, euphorisierte, amphetaminisierte, wie auch immer, als neuer Akteur sozusagen in der Geschichte. Ist euch da irgendwie vielleicht was aufgefallen? Wir waren immer nebenan im Arrivati-Park oder auf dem Lautsprecherwagen, waren nicht direkt da, vielleicht nochmal so an euch.
Ja, also ich habe tatsächlich nichts dergleichen beobachten können. Meine Straße ist auch eher ruhig, insofern ist da nichts passiert. Aber klar, aus den Bildern aus dem Fernsehen und im Internet hat man das dann schon bemerkt.
Ja, also ich weiß gar nicht so ganz genau, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Jetzt von der Definition. Also man kann den Menschen ja nicht auch nicht ansehen, was da jetzt für Beweggründe genau hinterstecken. Also ich konnte sowas auch nicht beobachten. Aber ich konnte natürlich Ausschreitungen beobachten von schwarz gekleideten, vermummten Personen. Aber wessen, also was für Motive genau dahinter stecken, da mag ich mich nicht zu, also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also
vielleicht auch eine blöde Frage. Ich glaube, das war nur, weil es ja darum ging, hat sich Polizeistrategie vielleicht verändert, aber es hat sich ja auch so ein Viertel verändert im Vergleich zu den letzten 10, 20 Jahren und möglicherweise auch sich beteiligende AkteurInnen. Deshalb war das vielleicht so eine...
Also es ist jetzt ja natürlich auch eine... da waren natürlich auch andere Menschen beteiligt, denke ich mal, wie jetzt auf einem normalen Schanzenfest, wenn du das jetzt so ansprichst. Es war halt G20 und da kamen aus allen Ländern im Prinzip Menschen. Genau.
Ich glaube, der Kommentar richtet sich ein bisschen in die Richtung, dass ja auch von Flora-Seite oder so darauf verwiesen wurde, dass man bestimmten Leuten ansieht, dass sie nicht organisierte Linke sind, im Sinne davon, keine schwarzen Jacken, keine Kommunikation. Ich meine, diese ganzen oben ohne Bilder, die natürlich überall zirkulierten, sind ja eben so Verweise darauf, dass es eben die neuen Akteurinnen oder so dann eben wirklich so ein gewaltaffines, partyaffines Publikum, whatever sein mag, die Strategie der Linken nicht, also organisierter Linker nicht haben. Und ob die jetzt sich da das MacBook geklaut haben oder so, who knows? Genau, weil man hat schon mal gesehen, auf jeden Fall von der Organisationsform waren das einfach dann wenig organisierte
Leute.
Ich denke mal, das war sehr durchmischt, würde ich sagen. Also klar waren solche wahrscheinlich auch drunter. Will ich nicht abstreiten.
Gut. Das führt auch sonst vielleicht noch ein bisschen zu weit in eine andere Richtung, aber es könnte nachher nochmal interessant werden, wenn wir die Fragen der Strategie gegen Strategie diskutieren, also welche Akteure überhaupt versammelt sind im Feld und wo denn die progressiven Politiken gefunden werden können oder zu finden wären.
Sollen wir einen ersten Musikwunsch unseres Telefonjokers spielen?
Können wir gut machen, ja. Dann können wir noch einmal uns entspannen, weil das hier super heiß ist. Ja, gut für die Musik. Hallo, willkommen zurück zu Recycling hier im FSK in Hamburg. Nachdem wir vor der Musikpause einen ersten Einstieg in das Thema gefunden haben über die persönlichen Erfahrungsberichte unserer zwei lieben Gäste, wollen wir nun in unserem Konzept weiterschreiten, was ich ja gerade schon vor der Musikpause kurz angerissen hatte, aber dann gab es noch eine gute andere Frage. Kommen wir aber jetzt nochmal dazu, dass wir am Telefon Benny begrüßen dürfen, der uns nochmal so einen kleinen Einstieg in die Frage dessen gibt, ob die Geschichte oder die Modernisierung oder so der oder die Geschichte der Stadt nicht eigentlich eine Geschichte der Entmilitarisierung ist, was für uns für unsere Frage der heutigen Sendung in der Hinsicht ja sehr interessant ist, dass die Frage, ob es jetzt gegenwärtig eine Militarisierung gibt, ja vor dem Hintergrund der Geschichte diskutiert werden sollte, um eben zu fragen nach Kontinuitäten, Diskontinuitäten und auch Veränderungen von, was der Militarisierung sein könnte. Und deswegen würde ich dich, glaube ich, ganz lieb dann bitten, Benny, dass du dann einfach startest.
Ja, vielleicht im Hintergrund. Stand, ja, ein Vorgespräch zur Sendung vor langer Zeit zu.
Genau, mal ganz kurz, die Verbindung ist ganz schlecht. Kannst du dich vielleicht in einem Raum irgendwo anders hinsetzen oder so?
Ja, dann kann ich leider nicht so gucken, was mit Lesen, glaube ich. Jetzt besser?
Bisschen, ja. Aber versuch noch mal.
Elende Technik, ich kann den Monitor leider nicht mit mir mitnehmen.
Ha.
Technik, die begeistert. So, viel weiter weg komme ich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier besser ist.
Das ist schon ein bisschen besser. Versuche auf jeden Fall laut zu sprechen.
Also nochmal von vorne. Wir hatten ja ein Vorgespräch, ein unverbindliches zu der Sendung, so bei der G20-Berichterstattung zwischen Tür und Angel. Und ich glaube, der Kern, so, wo ich mich unwohl fühlte, war die Frage von Militarisierung überhaupt als Begriff, weil ich den ein bisschen schwierig finde. Und das ist vielleicht jetzt vorweg wichtig. Ich habe für diese kleine Abhandlung, Militarisierung sehr eng als Anwesenheit von Militär verstanden. Wenn man das anders versteht, kommt man sicherlich zu komplett anderen Schlüssen. Und das ist vermutlich auch sehr sinnvoll, aber man muss, glaube ich, diesen Begriff sehr spezifisch benutzen und klar machen, was man damit meint. Konzeptionell wird das jetzt einfach ein Parcours durch die europäische Geschichte mit 1700 losgehend und so ein paar Beispielen sich abarbeiten. Genau, fangen wir einfach mal an. Also mit Stadtmauern, die ja irgendwie, kann man, sind nicht Anwesenheit von Militär, aber zumindest sichtbare militärische Infrastruktur in Städten, und die werden in den europäischen Städten, so in Deutschland um 1700 herum, abgerissen. Und zwar, das zeigt sich dann auch später bei vielen militärischen Standorten, die sind einfach im Weg, die nehmen Platz weg. Stadttore sind auch einfach Nadelöhre, die den Verkehr behindern, und die Städte wachsen und man braucht den Platz. Und das Land ist dann zu teuer für diese Standorte. Wenn wir nach Hamburg eingehen wollen, hier wird das um 1804, werden die ersten Wallanlagen in Parks umgewandelt, werden dann kurz wieder aufgebaut unter französischer Besatzung und danach endgültig abgerissen. Und heute sieht man ja auch noch in Hamburg relativ viele Namen, Sternschanze, Holstenglassee, die darauf verweisen, dass da mal Befestigungsanlagen waren. Vielleicht nochmal ein detaillierteres Beispiel. Wien möchte man eigentlich dasselbe machen, schon parallel zu der Situation in Deutschland, dass man die Stadtbefestigung abreißen möchte. Da hat man aber das Militär als starken Akteur, die gerne beibehalten wollen. Die schieben da mal so ein bisschen die externe Bedrohung, die Wien ja öfter mal erlebt hatte, dann durch das Osmanische Reich vor. aber hat auch einen sehr starken Bezug, das dann vielleicht für uns interessant ist, nach innen. Man hat Angst vor den wachsenden Arbeitervorstädten und glaubt, dass man mit den Stadtmauern ein Mittel hat, die den Pöbel jetzt in Stichwörtchen gesagt aus der Stadt vorzuhalten. Das funktioniert nicht. Bei der Revolution 1848 dienen die Stadtmauern dann eher den Revolutionären, um die andere Leute aus der Stadt rauszuhalten. Und in den Wien geht sozusagen die Entgrenzung auch erst der Stadt, als man dem Militär zusichert, dass sie Kasernen bauen dürfen, die die Innenstadt abriegeln, sozusagen als Ersatz für die Stadtmauern. Vielleicht auch ja sinnvoller, also um das zu tun, was man damit will. Aber auch die werden bereits 1890, also sehr kurz nach ihrer Richtung, größtenteils wieder abgerissen, weil sie im Weg stehen. So viel vielleicht zu Stadtmauern in aller Kürze. Wenn wir uns Hamburg konkret angucken und dann vielleicht die nicht ganz so zurückliegende Vergangenheit, dann haben wir 1989 noch 21.000 Bundeswehrsoldaten in Hamburg stationiert. Das ist der zweitgrößte Bundeswehrstandort nach Koblenz zu der Zeit. Liegt natürlich auch daran, dass die DDR sozusagen noch existiert mit dem Kalten Krieg und die Bundeswehr noch als Landesverteidigungsarmee konzipiert ist, die natürlich irgendwie auch dann in der Fläche präsent ist. Und auch hier ist es dann sehr ähnlich. Die innenstadtnahen Standorte nehmen einfach zu viel Platz weg. Das Land gibt's, also für das Bauland gibt es andere Interessen. Und die Personalanforderungen der Bundeswehr ändern sich halt auch dadurch, dass sie von der Landesverteidigungsarmee immer mehr zur Angriffsarmee umstrukturiert wird, die letztendlich weniger Personal braucht. Und gegenwärtig sind es, glaube ich, noch so 2000 Bundeswehrsoldaten, die in Hamburg stationiert sind. Und die wichtigsten Einrichtungen sind das Bundeswehrkrankenhaus und die Bundeswehruniversität, die jetzt aber auch nicht direkt sozusagen bewaffnete Kräfte als Anwesenheit vom Militär im Städtischen darstellen. Ja, und an den Standorten der ehemaligen Kasernen werden eher so typische Fragen von, wie man den Raum jetzt gestaltet. Die Leto-Vorwerk-Kaserne ist, glaube ich, die letzte, die gerade zum Wohnviertel umgebracht werden wird, mit diplomatischen Namensgeber und auch dort vor Ort dann Fragen, wie man mit der Kolonialgeschichte umgeht. Noch ein kleiner Punkt am Rand, auch die Universität Hamburg hat eine Zivilklausel unterschrieben, sozusagen nicht mehr militärisch, kann nicht militärisch forschen, ob denn jetzt diese Zivilklauseln wirkmächtig sind, sei mal dahingestellt, wo aber auch noch ein anderer Punkt klar wird, also auch ganz viele andere Einrichtungen der Stadt sind natürlich irgendwie noch mit dem Militär verbunden, allen voran die Hamburger Werften. Und als letzter Punkt noch, das hatten wir auch im Vorgespräch sozusagen, eine immer sehr prominenter Punkt, würde ich sagen, wenn man über Stadt und Militarisierung, Stadt und Sicherheit redet, die Haussmannisierung von Paris, also der großflächige Stadtumbau von Paris von 1853 bis 70 so grob, wo sehr viele Stadtteile platt gemacht worden sind und durch moderne Stadt, also natürlich auch modernere Stadtteile ersetzt worden sind. Kernstück davon sind halt sehr große, lange Straßen, die Haussmannschen Boulevard sozusagen. Und an denen hat sich an prominentester Stelle Walter Benjamin ein bisschen ausgelassen. Ich zitiere einfach mal: Der wahre Zweck der haussmannischen Arbeiten war die Sicherung der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich machen. In solcher Absicht hat schon Louis Philipp Holzpflasterung eingeführt. Dennoch spielen die Barrikaden in der Februarrevolution eine Rolle. Engels beschäftigt sich mit der Technik der Barrikadenkämpfe. Haussmann will sie auf doppelte Art unterbinden. Die Breite der Straßen soll ihre Richtung unmöglich machen. Und neue Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen Kasernen und Arbeitervierteln herstellen. Schreibt Benjamin ein bisschen mehr über die Haussmannisierung, aber er wird sehr gerne dann auf diesen Punkt zugespitzt. Und da wird halt außer Acht gelassen, dass die Haussmannisierung sehr viele andere Aspekte beinhaltete, die man sehr knapp unter Modernisierung zusammenfassen kann. Also es gab wirtschaftliche Gesichtspunkte, die Boulevards hatten Läden in den Erdgeschossen, Schaufenster, ganz andere wirtschaftliche Nutzbarmachung der Stadt ermöglichten. Es gab ästhetische Gesichtspunkte, lange Sichtachsen, die Straßen, die hier für Artilleriebeschuss und auch Kavallerieattacken sozusagen angenommen werden, kann man auch sehr gut herleiten, dass sie einfach auf Monumente zugebaut worden sind. Ja, und in der Stadtplanung damals herrschte so ein Ideal der Zirkulation, dass man Stadtteile an Stoffwechselkreisläufe anbinden muss, damit sie florieren. Und die ganzen Punkte sollte man dann immer nicht außer Acht lassen, wenn man über sowas redet. Was aber wiederum auch, glaube ich, eine spannende Überleitung ist zu anderen Themen, wenn man sich das heute anguckt. Parkgestaltung oder so geht ja nicht ohne Einmischung der Polizei, die da auch auf nicht unbedingt Sichtachsen, aber auf gute Einsehbarkeit achtet. Und die Gestaltung von Stadtmöbeln, also Sitzbänke etc., passiert heute auch nicht mehr ohne, dass Sicherheitsaspekte dabei berücksichtigt werden. Aber das ist, glaube ich, nicht als Militarisierung zu fassen. So viel vielleicht in aller Schnelle von mir. Ich hoffe, man konnte was verstehen.
Ja.
Das ist gut.
Ja, vielen Dank dafür, dass du uns nochmal so einen kleinen historischen Abriss gegeben hast. Gibt es sonst in der Runde Fragen oder Kommentare, Anmerkungen an das gerade Gehörte?
Ja, vielleicht. Also du hast ja deinen Beitrag eingeleitet mit der Aussage, dass für dich tatsächlich so im Wortsinne tatsächlich Militarisierung auch mit der Anwesenheit von Militär zu tun hat. Jetzt beschreibst du ja in dem Abriss, dass, also ich finde dieses Hausmannsche Beispiel ist ja ganz interessant, weil auch neben all den anderen Aspekten, die nicht außer Acht gelassen werden, ist ja klar, da geht es tatsächlich um war trotzdem eine Art von Stadtentwicklung, die eine Art von Kontrolle sozusagen gegenüber den gefährlichen Klassen ermöglicht hat, also eine übersichtlichere Gestaltung der ehemals kleinen Gassen, kleinen Viertel, also gerade in Paris. Das sind ja Formen, also auch geschichtlich, die sozusagen vielleicht von einer militarisierten Stadt neue Formen gefunden haben von Kontrolle. Das ist ja ein anderer Begriff, gezeigt weniger Militarisierung, aber die Formen haben sich ja verändert. Also im Rahmen von Recht auf Stadt reden wir ja auch viel von, oder richten wir uns sozusagen gegen Kommerzialisierung, Privatisierung, also die Frage von Ausschlüssen in der Stadt, die ja extrem gegen die Utopie der freien Stadt der verdichteten Unterschiedlichkeit geht. Vielleicht zu dir, also würdest du sagen, dass sich die Stadt eigentlich über die Jahre entmilitarisiert hat tatsächlich, oder eben würdest du auch betonen, die neuen Formen, die es findet, um Kontrolle
zu haben? Also Sicherheitsdiskurse sind, glaube ich, aus der gegenwärtigen Stadtentwicklung nicht, also sie sind nicht zu trennen. Die sind fest verbunden mit Stadtplanung. Das war ja so ein bisschen die Überleitung mit Hausmann und also auch gegenwärtigen Sachen. Ich wohne direkt am Görlitzer Park, wo all solche Fragen von Sicherheit in der Landschaftsarchitektur natürlich mit reinspielen. Und deshalb auch das Vorwort, dass ich sozusagen Militarisierung, was dann so sinnvoll ist als Begriff von Militarisierung, aber für die Darstellung so eng verstanden habe. Von daher würde ich sagen, Sicherheitserwägung, Sicherheitsausschluss, also jetzt Sicherheit auch nicht positiv verstanden, sondern eher als polizeiliche Repression oder von anderen Akteuren Machtausübung ist aus Stadt nicht wegzudenken gegenwärtig. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem sozusagen, aber ich weiß nicht, ob man sie als Militarisierung verstehen sollte.
Genau, ich fand das eigentlich ganz interessant. Genau, dass wenn man Militarisierung in dem letztlich erstmal begrifflich naheliegenden Sinne versteht, also die Anwesenheit von BundeswehrsoldatInnen in der Stadt, also in den Grenzen der Stadt, dann lässt sich sowas beobachten, dass die im Rahmen und im Laufe der Geschichte immer mehr an den Rand gedrängt wurden, bis sie dann jetzt, wenn man sich jetzt auch, wie du das meintest, nach dem Wegfall der Mauer von der Verteidigungsarmee, die in der Fläche präsent sein muss, weil ja immer davon ausgegangen wurde, dass der Überfall der Sowjetunion kurz bevorstehe, und seitdem eben dieses Angriffs- oder dieses Bedrohungsszenario nicht mehr besteht, die Umrüstung der Bundeswehr, wie man es ja auch in den letzten zig Jahren beobachten konnte, zu einer wahrscheinlich auch, glaube ich, immer offensiver vertretenen Umrüstung zu einer Angriffsarmee, dann eben der Feind an den Staatsgrenzen jetzt erstmal nicht mehr so eine starke Rolle spielt. Was natürlich interessant wäre, ob das sich zukünftig noch weiter mit diesen Fragen im NATO-Bündnis und der Politik zu Russland wieder relevanter wird. Mit deutschen Bataillonen, die ja auch an der Grenze dann jetzt zu Russland stationiert werden, die dann wieder wahrscheinlich eine andere Nähe von Bedrohung irgendwie darauf antworten wollen. Genau, eigentlich finde ich das auch ganz interessant, der Wegfall der SoldatInnen mit so einem neuen Polizeimodus, ja, wie du das gesagt hattest, also auch wo du die Hausmannisierung ein Moment eben davon auch war, diese Zirkulation zu ermöglichen. Und das ist ja so eine Frage, genau, wie kann eine moderne kapitalistische Stadt gestaltet sein, in der die Waren florieren, die Leute einkaufen gehen können, die Leute frei ihren Beruf ausüben können. Und das ist scheinbar aus einer materialistischen Perspektive da jetzt erstmal die Waffengewalt da jetzt erstmal nicht mehr so relevant wird zur Regierung letztlich in einer modernen kapitalistischen Stadt. Also wenn man jetzt mal die Beispiele, die du aus dem europäischen Raum genommen hast, nimmst. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern der Welt aussieht.
Also ich finde ja, dass es durchaus, also es gibt diesen Aspekt noch, der ist nicht weg, aber ich glaube, dass die Raumordnung grundsätzlich größtenteils anders funktioniert und noch anders funktionieren muss, als auf rein militärischen Wegen oder aus rein militärischen Erwägungen öffentlichen Raum zu organisieren. Weil ich finde durchaus auch die Polizei und nicht nur beim G20, ein anderes Beispiel sind die Gefahrengebiete, die wir hatten vor drei Jahren. Weil ich finde, dass da durchaus eine Militarisierung eines Raumes stattgefunden hat. Das war kein Militär, aber es sind durchaus militärisch organisierte Polizeigruppen, die dort operieren, also vielleicht auch zunehmend militärisch operierende Polizeigruppen, die eine Logik schon eine militärische Logik teilweise verfolgen. So, das ist ja nicht der Streifenpolizist, der uns da auf der Straße begegnet. Und das finde ich schon nochmal ein Aspekt, wo ich sagen würde, das hat was Militaristisches und das hat auch was von, da sind Waffen sichtbar, aber das ist normalerweise in einer Stadt wie Hamburg, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, weil global sieht das durchaus sehr anders aus, ist das nicht der Alltag normalerweise. Und ich glaube auch nicht, dass es überhaupt erstrebt, also auch nur von der Politik oder von der Macht, wie man das mal so sagen möchte, auch gar nicht erstrebenswert erscheint, das zu machen. Weil es muss auch was am Laufen gehalten werden. Und die Frage ist, welche anderen Möglichkeiten der Kontrolle, welche anderen Möglichkeiten des Ausschlusses in einer kapitalistischen Gesellschaft kann es geben, um nicht rein militärisch nur zu agieren, sondern, ich sag mal, feinere Instrumente zu finden, wie das genauso effektiv funktionieren kann.
Ja, gibt es hier noch erstmal Fragen von euch? Sonst, glaube ich, könnte man schon die ersten Hinweise für die spätere Diskussion vielleicht dahin finden, weil du ja dann gerade das Gefahrengebiet angesprochen hast. Vielleicht magst du da nochmal genauer sagen, wie da die militärische Logik eventuell ausgesehen, also wie die da ausgesehen hat, weil das ja ein bisschen als, also vielleicht magst du das nochmal sagen?
Ja, also das kann ich letztendlich eigentlich auch nur als Augenzeuge tun. So, für mich hat es sich einfach so dargeboten, dass es einen bestimmten abgegrenzten Raum gibt, der auch definiert war, dieser Raum, in dem eben anlasslos Kontrollen stattfinden konnten, jeder Person, Taschenkontrollen, Ausweiskontrollen, in dem aber vor allen Dingen eine massive Polizeipräsenz innerhalb dieser definierten Zone eben präsent war. Und man nicht mehr das Gefühl, also für uns nicht mehr das Gefühl vorherrschte, wir bewegen uns gerade in einen, wie soll ich sagen, einen von uns gewohnten öffentlichen Raum, wie wir ihn sonst auch wahrnehmen. So, ich glaube, das hat niemand so wahrgenommen, dass das der Fall ist. Sondern man hat, ich würde es eher sagen, es gab eine Art Belagerungszustand von Polizeieinheiten, die von außen in ein Viertel gesetzt werden oder eben in diese definierte Zone und eben dort einen Auftrag bekommen. Und es wird von den meisten Anwohnerinnen, das hat sich auch gezeigt, und ich würde auch im Nachhinein sagen, dieses Gefahrengebiet ist nach hinten losgegangen tatsächlich, hat einfach massive Proteste ausgelöst, weil dieser Belagerungszustand, so wie er dort stattgefunden hat und die ganzen Kontrollen eben einfach von dem Großteil der Anwohnerinnen nicht hingenommen worden sind. Und weil es kein Viertel mehr war, man hat das Viertel nicht mehr wiedererkannt.
Und weiß nicht, ob das vielleicht auch schon in den nächsten Bereich reingeht, aber diese im Prinzip so eine Sonderrechtszone einzurichten, da finde ich tatsächlich interessant, wenn das sozusagen so eine Art Probe war, diesen Link zu dem jetzigen G20, ganz interessant, tatsächlich diese Situation im Schanzenviertel oder da.
Willkommen zurück zu Recycling hier im FSK nach einem schönen Lied, das sich mit Stadt auseinandersetzt. Und nun wollen wir nach einer gefühlten Pause von einem Lied, was für uns ein bisschen länger war, deswegen wirken wir vielleicht etwas off the discussion. Aber wir hatten vor der Musikpause darüber gesprochen, dass man die Geschichte der Stadt durchaus als eine Geschichte der Entmilitarisierung verstehen kann, in dem Sinne, dass es ein Aus- oder ein Rückzug von Militär im Sinne von Soldatinnen und Soldaten aus der Stadt gibt. Wir hatten also dem Beispiel Stadtmauern, Kaserne und eben diesen, dass das immer weniger Raum in der Stadt eingenommen hat und immer weiter außerhalb der Stadt angesiedelt wurde und mit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs auch der Hinsicht, das nochmal sich massiv geändert hat, dass die Bundeswehr nicht mehr in der Breite verteilt in der Bundesrepublik war, weil der äußere Feind eben nun woanders gefunden wurde und die Armee in der Hinsicht umgebaut wurde von einer Verteidigungs- zu einer Angriffsarmee und damit sich nochmal die Präsenz von Soldatinnen und Soldaten nochmal verändert hat. Vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt mit einem nächsten Kurzeinführung zu der Frage kommen, warum haben wir das überhaupt Militarisierung genannt und wäre das nicht total falsch? Oder wir oder ich im Rahmen, also einer des Recycling-Teams, wollte jetzt mal sagen, warum es eventuell doch Sinn machen kann, von einer Militarisierung der Stadt und des öffentlichen Raums zu sprechen oder was ich da mir als Momente vorstellen könnte. Also wir hatten ja einmal noch mit dieser Entmilitarisierung der Stadt letztlich auch eine Veränderung. Das, was wir besprochen haben, dass es jetzt eine andere Form der Regierung oder der Sicherheit des Raums gibt, in der es, wie es so scheint, wenn man sich jetzt bestimmte oder eine Tendenz der europäischen Städte angucken mag oder der westeuropäischen oder der westlichen Welt sozusagen in Anführungsstrichen anschaut, dass man so eine Entwicklung hat, dass die Kontrollmechanismen nicht verschwunden sind, sondern es einfach so eine vielleicht ein Stück weit auch eine Formveränderung in der Hinsicht gegeben hat, dass Stadt wie Kapitalismus insgesamt in einer bestimmten Phase oder eigentlich immer schon besonders auf eine Bewegungsfreiheit und eine Zirkulation von Personen, Gütern, Geld und so weiter angewiesen war und deswegen auch eine bestimmte Modus von Einschluss von Bürgern oder BürgerInnen eben ein Stück weit dieser Logik entgegenspricht. Deswegen ist es eher nur eine Tendenz, die wir hier beiderseits beschreiben wollen, als dass es jetzt immer ganz klar wäre, dass jetzt beispielsweise Zwang nicht mehr gäbe, sondern diese nur noch diese sanfteren Formen, sondern die Gleichzeitigkeit aber schon historisch Tendenzen auszumachen sind. Und die Militarisierung, von Militarisierung der Stadt zu sprechen, wäre eben vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, diese Momente, die mit dieser Immilitarisierung einhergehen, also die freiheitlichen Momente der Kontrolle, wo der direkte Zwang, die direkte Gewalt, die direkten Einsätze der Polizei oder des Militärs eben zurückgegangen sind. Genau, deswegen denke ich, würde ich nochmal versuchen, genau was das heißen könnte, dass die Militarisierung des öffentlichen Raums und eben diese Tendenzen, die ich jetzt irgendwie gedacht hatte, die relevant wären, zu gerne zur Diskussion stellen, weil wir ja auch viele verschiedene interessante Leute hier haben, mit denen es, glaube ich, Spaß macht oder interessant wäre, darüber zu sprechen, inwieweit das Sinn macht. Und dazu ist eben wichtig zu sagen, dass die Militarisierung, wie ich es jetzt hier ausführen würde, nicht die Präsenz oder die noch nicht Präsenz von Uniformierten oder Kasernen oder Kampfpanzern in der Stadt meint. Wir hatten ja auch schon eine Diskussion davor gesagt, dass es in anderen Teilen der Welt durchaus anders aussieht mit einer Frage der Präsenz des Militärs in Städten. Und ich glaube, wenn man sich gerade so Südamerika anguckt beispielsweise oder viele andere Städte auch, dass da dann diese Beschreibung, die ich jetzt machen würde, schon ganz anders nochmal mit der Präsenz vom Militär eben zu verstehen sind. Okay, was könnte die Momente der Militarisierung des öffentlichen Raums jetzt für den Fall Deutschland meinen? Ich glaube, zum einen meint das eine Zusammenarbeit von Bundeswehr und Polizei im Rahmen von Großprotesten wie G20, wo wir auch gesehen haben, dass die Bundeswehr logistisch die Polizei unterstützt, aber auch schon bei G8 mit den Kampfflugzeugen, die Aufklärungsarbeit geleistet haben, wie aber auch bei sehr zivilen Sachen wie dem Hochwasserschutz. Und auch zukünftig auch die Devise ausgegeben wurde, gerade aus dem Innenministerium und Verteidigungsministerium, dass die Bundeswehr auch verstärkt im Inneren eingesetzt werden soll, gerade vor zur Abwehr von Terroristen, wie das dann so schön heißt. Der zweite Punkt wäre, glaube ich, was Militarisierung des öffentlichen Raums heißen könnte, wäre eine Ausweitung der Bewaffnung der Polizei. Das wäre die Frage der Mittel. Was sich, glaube ich, ganz paradigmatisch ein Stück weit daran zeigt, dass ja vor einer Weile eine neue Polizeieinsatzeinheit gegründet wurde, die sogenannte BFE Plus, die zum einen eben ausgebildet wird für einen Häuserkampf, also ist eine Polizeieinheit, also eine BFE-Einheit. Also BFE-Einheiten sind oder BFE Plus berufen worden, ausgebildet in Häuserkampf, also eine extra Ausbildung genossen und mit Sturmgewehren anstatt mit Maschinenpistolen bewaffnet, was darauf verweist, dass sie wie Soldaten funktionieren sollen und ausgerüstet sein. Im Sinne von funktionieren, dass diese Gewehre im Gegensatz zu diesen Maschinenpistolen eben sehr viel durchschlagender sind und sehr weniger zielsicher. Was darauf verweist, dass eben nicht nur einzelne Personen, sondern sehr viel einfacher auf viele verschiedene Personen erschossen werden können. Was sich aber auch, denke ich, darin zeigt, in diesen neuen Räumpanzern, die die Hamburger Polizei gekriegt hat, kurz vor dem Gipfel, ich glaube ein Jahr vorher, auf denen aber auch Sturmgewehre montiert werden können. Dann würde ich sagen, dass ein dritter Punkt sein könnte, dass die Militarisierung des öffentlichen Raums, eigentlich letztlich immer am Beispiel der Polizei, wie ich das hier mache, auch dahingehend verstanden werden könnte, dass es eine Ausweitung des Einsatzgebiets von militärähnlichen Einheiten der Polizei wie des SEK und des BFE Plus gibt. Das also auch während Demonstrationen, gerade beim G20 haben wir ja gesehen, dass das SEK zweimal eingesetzt wurde, aber auch bei der Räumung der Teppichfabrik in Potsdam, soweit ich weiß, in der niemand mehr war, wurde auch das SEK eingesetzt und auch der Dutte angekündigt hat, dass nun jede Demonstration von bewaffneten, also schwerer bewaffneten Einheiten begleitet wird. Und auch das BFE Plus, also die Einheit mit den Sturmgewehren, soll die normale Arbeit der Polizei übernehmen und so beispielsweise Fußballspiele und Demonstrationen begleiten. Und es ist eben auch dann nicht so, dass eben nur noch das GSG 9, also die Spezialeinheit der Bundespolizei, Häuserkampf trainiert, sondern auch BFE und SEK, also militärähnliche Polizeieinheiten, das gleiche Einsatzgebiet übernehmen. Dann würde ich sagen, was ein Moment der Militarisierung des öffentlichen Raums sein könnte, hatten wir auch schon angesprochen in den ersten Minuten, in dem es um die subjektiven Eindrücke ging, dass damit eben auch gemeint sein kann, ein veränderter Narrativ der Gewalt, habe ich das mal so genannt, also wie wird statt während dieser Proteste wahrgenommen oder sich quasi imaginiert, was sich, glaube ich, ganz gut darin macht, dass eben ganz deutlich macht, dass die ganze Zeit von Bürgerkrieg, von Krieg, von einem zu erwartenden Ausnahmezustand gesprochen wurde und dass eben selbst die Bilder, die im Rahmen der Demonstration gezeigt wurden, aber schon eben nicht nur das sprachlich eben des ganzen Kriegs, sondern auch wie die Bilder eingesetzt wurden, eben daran erinnern sollen, was wir alle gleich zu Genüge noch vor Augen haben, dass man eben, wenn man wirklich im Krieg wäre, wo eben bestimmte Zonen für die Polizei nicht mehr zugänglich wären, weil sie, und das wurde ja auch mal wieder wiederholt, mit dem Leben bedroht wären. Damit wird eben ein Klima der Angst geschaffen, was sich aber auch darin zeigt, wie die Stadt sich selbst vorbereitet hat, also die so eine Art Ausrüstung der Stadt, also die Geschäfte haben sich verbarrikadiert, überall wurden Absperrungen aufgebaut, überall wurden, ich meine, in den vielen Straßen von Hamburg sind alle 5 Minuten eine Wanne von Polizeikräften rumgefahren, also eine Allgegenwart und eine Allgegenwart von Polizei. Genau, und vor diesem Hintergrund dieses Bürgerkriegs, dieser Bürgerkrieg-Narration ja auch dann der SEK-Einsatz begründet wurde, weil die, so wie es dann hieß, die normalen Polizeikräfte das nicht mehr hätten regeln können. Und auch die Konstruktion des Gegners, also das, was dann als Feind ausgerufen wurde durch die Polizei, aber auch dann später in dieser Berichterstattung, wie dann die, wenn die dann die Fatz von faschistoidem Gewaltrausch spricht und Gewaltorgien und der Gleichsetzung von islamistischem Terrorismus mit der Gewalt von Linken auch auf so eine Zuspitzung der Auseinandersetzung verweist, die dann schon kriegsähnlich wäre. Ein anderes Moment, was, glaube ich, daran ganz gut anschließt, wäre eben allein das Auftreten nochmal der Polizei, was sich natürlich nicht nur in diesen Riot-Cop-Outfits und in Vermummung der Polizei zeigt, sondern auch nochmal ein ganz stärkeres martialisches Auftreten oder eben dieses ganzen Hubschrauberlärms, was ja auch auf so eine Art, ich meine, da waren ja teilweise irgendwie 12 Hubschrauber zusammen in der Luft, die ja auch nochmal ein anderes Bedrohungsszenario oder eine andere Präsenz von Polizei verdeutlichen. Und das Auftreten der Polizei lässt sich vielleicht auch dahingehend, also es ist halt sehr viel spekulativer vielleicht noch, dass, ich glaube, während dieser Proteste gezeigt werden kann oder sehr sichtbar wurde, dass es immer weniger um Verhandlungen geht, was zwischen Polizei und Demonstranten, sondern eher einfach eine Durchsetzung von Gewalt durch die Polizei. Dann, und das ist vielleicht noch so ein bisschen, ist mir noch nicht ganz klar, was man da genau alles darunter fassen könnte, aber dass es auch eine veränderte Form der Polizeistrategie gibt, also die vielleicht durchaus auch schon dieser, vielleicht noch mehr, was ja natürlich Dudde-spezifisch ist manchmal, also stärker auf diese Gewalt statt Verhandlungen setzt, aber auch, was auch Benny schon angesprochen hatte, was er vielleicht als entscheidenden Punkt findet, dass es eben eine Generalprävention gibt in der Stadt, anstatt dass einzelne Personen denen vorgeworfen wird oder denen, die als quasi kriminell, denen man kriminelle Vorwürfe, also kriminelle Sachen vorwirft, gegeben hat, sondern dass eben quasi die gesamte Stadt, wie das auch in dieser Diskussion schon hieß, als Feind ausgerufen wurde. Dadurch er also alle Arten, also alle Personen in Hamburg und dann im Speziellen in diesen sogenannten Sicherheitskreisen oder wie das genannt wurde, betroffen waren. Also alle hatten unter den Kontrollen über der Überwachung zu leiden, wobei natürlich dann immer noch spezifisch Menschen natürlich besonders zu leiden hatten, die als Nicht-Deutsche wahrgenommen wurden. Und auch eine Art von Sonderrecht wurde ja ausgerufen. Also es hat mir bei dem Gefahrengebiet, also dass es eben eine anlasslose Kontrolle gibt, also dass bestimmte Polizeipräsenz sich im öffentlichen Raum auch dahingehend noch mal ändert, dass es eben so eine permanente Präsenz und Belagerungszustand, glaube ich, hat das jemand von euch gesagt. Als letzten Punkt würde ich vielleicht noch die Folgen des Einsatzes wie im Krieg, also eine Qualität der Gewalt kann sich geändert haben oder, also wäre es erstmal, also es ist ja alles erstmal so ein bisschen so ein Versuch, den ich mit euch diskutieren möchte, aber dass die Qualität der Gewalt sich ändert insofern, dass es vielleicht, also dass die Polizei gewalttätig ist, das weiß man ja schon irgendwie eine Weile, aber dass es auch vielleicht eine neue Form der systematischen Gewalt des Ausnahmezustandes gibt, was sich, glaube ich, dahingehend am ehesten zeigt, dass eben mit dem Einsatz von schwer bewaffneten Einheiten eben ein anderes Bedrohungsszenario für die Anwesenden eben geschaffen wird. Und wenn man sich diese Bilder vielleicht nochmal in Erinnerung ruft, dass die SEK-Einheit vor den Demonstranten dann am Samstagabend stand, die teilweise betrunken und pöbelig vor den standen mit den schwer bewaffneten Einheiten, war es ja durchaus auch, oder bestand ja durchaus eine ganz andere Gefahr, dass eben wirklich jemand ums Leben käme. Kommen könnte, dadurch durch diese Anwesenheit von dieser Bewaffnung und von diesem Auftreten und von dieser Präsenz. Das wären erstmal meine 7 Gedanken. Also ja, gerne dann Kommentare, Fragen, wir können auch erstmal einmal durchschnaufen und Musiklied spielen oder also wie ihr das so denkt.
Einfach mal einen Kommentar vielleicht. Also ich glaube natürlich, dass es etwas gibt, also sowohl hier bei uns in Hamburg als auch in anderen Ländern, was natürlich sowas wie die Schaffung eines permanenten Ausnahmezustandes ist, so der mit Terrorgefahr begründet wird meistens. Der wird ja normalerweise nicht mit Riot Demonstrationen begründet, sondern mit einer Terrorgefahr. Nichtsdestotrotz geht es natürlich ineinander über. In bestimmten Momenten und zu so einem G20-Gipfel geht es natürlich ganz klar ineinander über, weil da nämlich beides zusammenkommt. Eine ganz klare Terrorabwehr, die vermeiden soll, dass vermeintlich Staatschefs in irgendeiner Form angegriffen werden können. Und auf der anderen Seite natürlich die Proteste auf der Straße, die auch stattfinden. Und dann kommt es eben zusammen. Und da ist natürlich auch der Sprachmodus auch ein militärischer, würde ich auch sagen. Es ist ganz viel ein militärischer Sprachmodus, der da auch gewählt wird. Und ich finde auch gerade jetzt nochmal zu, wenn wir uns jetzt mal angucken, die Urteile, die diese Woche gefallen sind, was die G20 Straftäter, sage ich mal, angeht, die sind einfach sehr drastisch und auch die sind natürlich ein Ausdruck davon, meiner Meinung nach, dass eben auch gesagt wird, ja, Protest, also was das alles aussagt, finde ich, ist eigentlich auch mal wieder, Protest kann gefährlich sein. So, und Protest kann auch bedeuten, dass man ins Gefängnis geht unter Umständen, weil dieses Urteil von 2 Jahren und 7 Monaten für den Niederländer ist einfach ein drastisch hartes Urteil, das sehr abschreckend ist. Und das sagt für mich eben auch was aus. Und die Frage ist dann natürlich, wie geht man dann mit sowas um? Also was macht man damit? Und die andere Frage finde ich aber auch, und die finde ich auch nochmal lohnend, natürlich, wenn wir vielleicht auch dann noch zu den Perspektiven oder wo sind eigentlich die Lücken, wenn wir dahin kommen, zu fragen, was ist denn unser Gegenbild? Wie versuchen wir das umzusetzen? Wo sind die Lücken da drin? Weil es ist eben, es ist ja keine allumfassende Militarisierung, die hier stattfindet, zumindest mal in Deutschland nicht. Und was bedeutet das in unserer politischen Praxis? Also wie gehen wir eigentlich damit um und mit welchen Begriffen wollen wir da eigentlich hantieren, sage ich mal. Genau, zumal auch nochmal die Frage von anderen Ländern, das hatten wir ja auch schon öfter angeklungen, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Finde ich, da wurde auch Südamerika schon gesagt, ich habe mir auch gesagt, ich habe oftmals Mexiko im Kopf, wo ich sage, ja, wenn man da durch die Straßen geht, das ist eine militarisierte Gesellschaft tatsächlich. Und die drückt sich auch nicht nur durch Militär aus, die drückt sich zum Beispiel auch dadurch aus, auch in den USA, hier wahrscheinlich auch vermehrt, das Stichwort hatten wir heute noch nicht, durch sowas wie Gated Communities zum Beispiel, durch einen Sicherheitsdiskurs, der sagt, ich muss mich einschließen, um sicher zu sein und das ist meine Freiheit. Oder das ist der Schutz meiner Freiheit, dass ich mich selber einschließe in eine Gated Community, weil die Welt draußen unsicher ist, die Welt draußen ist gefährlich und das ist auch was, was politisch, glaube ich, mal wieder transportiert wird. Die Welt ist gefährlich, wir müssen uns schützen und wenn der Staat, und das kommt dann nochmal dazu, und damit gehen wir beim Thema vielleicht fast nochmal wieder ein bisschen weiter, wenn der Staat das eben nicht mehr macht, dann wird dieser Bereich eben auch zunehmend privatisiert und anderen Personen, Firmen, Sicherheitsfirmen eben übertragen.
Ja, vielleicht kurz zu den Punkten, die du genannt hast. Also ganz klar, ich fand das auch während des G20-Gipfels, also waren wahrscheinlich das stärkste Bild, natürlich Polizisten mit Maschinengewehren zu sehen, wo klar ist, auch die haben auch keine Knüppel. Das heißt, es ist relativ alternativlos, was sie dabei haben. Und wenn das zum Einsatz kommt, dann hat das natürlich genau das, was du beschreibst, nämlich ein ganz anderes Ausmaß, eine ganz andere Gefahr sozusagen, die besteht für Menschen, die auf die Straße gehen, die protestieren. Wie du das sagst, es geht natürlich alles einerseits in die Richtung dieser Aufrüstung und eine ganz klare Veränderung, eine Aufrüstung des Apparates. Die Frage finde ich trotzdem, es geht vielleicht auch in deine Richtung, die Frage ist, also, oder nochmal zum G20, deutlich ist ja geworden, es hat ja trotzdem nicht funktioniert. Also es hat ja überhaupt nicht es ist ja sozusagen nicht als Block da reingesetzt worden, sozusagen in dieser Aufrüstung und hat nichts mehr zugelassen. Und es hat ja, die Menschen haben sich ja genau nicht, auch von dem Narrativ, was sie die ganze Zeit produziert wurde, die ganze Produktion von Bildern, die permanent stattfanden und die wir, als sozusagen die Menschen, die in Bewegung waren, ja zum Teil auch mitproduzieren, haben ja nicht dazu beigetragen, dass zum Beispiel weniger Menschen sich an Demonstrationen oder Aktionen beteiligt haben erstmal. Vielleicht ein anderes Bewusstsein nochmal bekommen haben, unter welchen Bedingungen sie auf die Straße gehen, aber jetzt für das, was an Bewegung oder auch an Protest, an Widerstand da war, würde ich sagen, hat es da sozusagen nicht funktioniert. Und ich finde das immer wichtig. Und ich fand, was eben auch eine große Gefahr ist, ist vielleicht auch schon der nächste Punkt, wenn ich sozusagen Fokus ganz stark mache auf diese Militarisierung, was das sozusagen an Militarisierung in meinem Kopf auslöst und was das sozusagen an Logik auslöst, in der ich mich selber bewege, auch sozusagen in Kämpfen, in Auseinandersetzungen, in Protestformen, dass ich mich sozusagen natürlich selber, dass ich ängstlicher werde, dass ich sozusagen auch, ja, möglicherweise auch Bilder immer wieder reproduziere. sozusagen. Und sozusagen der Blick auf das alles, was es sonst auch noch gibt, außerhalb dieser Logik. So, ne, das, wo ja immer wieder andere Formen aufscheinen, und die sind ja ganz stark aufgeschieden, auch während des G20, sozusagen Formen der Solidarität, Formen des ganz vielfältigen Protestes, und wo der auch immer sozusagen immer wieder die Lücken erkennt, dieses Apparates, der natürlich überhaupt nicht durchgeht und funktioniert. Das finde ich irgendwie wichtig, immer im Kopf zu haben, sich selber sozusagen nicht in diese Logik reinzubegeben.
Du hast gerade gesagt, dass diese vermeintliche Militarisierung sozusagen nicht dazu geführt hat, dass die Proteste bei G20 geringer ausgefallen wären, vermeintlich. Ich glaube aber, dass gerade im Umfeld zum Beispiel der Welcome to Hell Demo explizit auch damit gearbeitet worden ist, Menschen zu traumatisieren. Und das heißt dafür diese Militarisierung schon ziemlich eindeutig dazu, dass eben, falls es jemals wieder zu einer vergleichbaren Demo solcher Größe kommt, dass sich vielleicht der ein oder die andere vorher überlegt, nee, das halte ich nicht aus. Und wir hatten auch vorher eine Gesetzesverschärfung, also im Umgang mit Polizistinnen, die jetzt halt greift. Also auch da sind irgendwie sofort nicht alle Dämme gebrochen, aber es geht auf jeden Fall ziemlich drastisch in die Richtung. Und ich meine, jetzt sehen wir irgendwie Forderungen, wo allein die Beteiligung an einer Demo plötzlich in den strafbaren Bereich zu rutschen droht. Noch Nachtrag vielleicht, subjektiv hat es, glaube ich, für mich angefangen, dass sozusagen ab den 2000ern wieder Polizisten mit Maschinenpistolen im öffentlichen Raum sichtbar geworden sind. Und du hast es vorhin angesprochen, dass da irgendwie so ein Narrativ von Kampf gegen den Terror auftaucht oder auch so Krieg gegen den Terror, der halt völlig entgrenzt ist. Also das heißt, der nicht mehr lokalisierbar ist und plötzlich verändert sich dadurch auch natürlich die Wahrnehmung von der Stadt, weil dieser Krieg irgendwie, erstmal muss der erzählt werden, erstmal muss der heraufbeschworen werden, aber dann wird natürlich auch sofort gesagt, den gibt es überall. Also der ist nicht begrenzbar und deswegen müssen wir jetzt eben an jede Ecke vermeintlich irgendwen stellen mit einer Maschinenpistole. Welche Uniform die Person dann letzten Endes anhat, spielt dann wahrscheinlich nicht mehr so eine riesengroße Rolle.
Ich meine, nur ganz kurz, ihr habt das ja auch, also wenn wir über Ausnahmezustand reden, ich meine, in Frankreich gibt es sozusagen jetzt seit fast 2 Jahren den Etat d'urgence. Also es gibt sozusagen einen allumfassend geltenden Ausnahmezustand, in dem trotzdem Wahlen durchgeführt werden, in dem alles stattfindet. Aber natürlich ist das eine totale Militarisierung, finde ich auch, die da zu sehen ist und die mit Sicherheit auch eine Auswirkung hat auf alle sozialen Kämpfe, auf das, was da auch, also auch unter die ganze Kontrolle, die sozusagen da stattfindet und die einfach general legitimiert wurde. Das ist natürlich klar.
Wahnsinn. Genau, ich glaube, Frankreich wäre doch im Gegensatz zu Deutschland noch sehr viel sichtbarer eigentlich, was diese Militärpräsenz jetzt heißt, weil ja immer wieder ein Grund gefunden wird, das zu verlängern und wieder und wieder und ja, wie du schon sagst, seit 2 Jahren und jetzt wahrscheinlich dann irgendwann wieder was passiert, kurz bevor es abläuft, dass man halt damit ja auch diese ganzen Befugnisse wie Demonstration einschränken, Kontrolle und so weiter, was eigentlich hier mal mehr oder weniger keine große wirkliche Rolle spielt und ja auch immer diese Legitimation hat, die ja auch für bestimmte linke Positionen teilweise anschlussfähig ist, dass man ja sagt, ja, das sind halt Terroristen und da muss man halt jetzt mal alles an Gesetzen ausschöpfen und damit eben auch so einen komischen, also das, genau, was wir auch letztes Mal eigentlich hatten in der Sendung, dass man eigentlich eben dadurch immer weiter diese Frage, also überhaupt alle freiheitlichen Rechte, die es eben noch so gering, wie es sie noch gerade geben mag, dann noch weiter gekürzt werden. Und genau, das finde ich halt ganz interessant, dass also Frankreich dann eben noch einfach noch viel Stück weiter ist, also in dieser Frage gerade der Militarisierung als Deutschland. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich finde tatsächlich, also wenn man davon spricht, was ist oder was könnte anschlussfähig sein an linken Positionen, dann kommt man natürlich sofort zu dem Punkt, was sind denn die linken Positionen dazu? Also zum einen finde ich, gibt es da ziemlich große Leerstellen, aber das wäre eine ganz andere Diskussion nochmal. Also in dieser Frage, wie geht Linke mit Terror eigentlich um? Ne? Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, denke ich.
Aber
ich
bei mir war das doch eher eine Kritik, dass eben so eine auch von links so eine Affirmation von hartem Staat, wenn es gegen die Richtigen geht, dann stattfindet, dass man damit eben vergisst, dass es eigentlich eine dass das eben nie aufgeht, sondern immer weiter die Grundrechte eingeschränkt werden. Also nur das nochmal.
Ja, genau. Und da würde ich dann eben auch voll zustimmen. Und ich glaube, eine linke Position für mich wäre eben tatsächlich zu sagen, ein militarisierter Raum ist natürlich, kann kein freiheitlicher, demokratischer Raum sein letztendlich. Und das ist für mich eine linke Position, die ich zum Beispiel betonen würde, wo ich sagen würde, ein militarisierter Raum ist immer ein Raum, in dem Freiheitsrechte entzogen werden, ist immer ein Raum, der hierarchisch organisiert ist, der durch von Macht, gut, jeder Raum ist von Macht durchzogen, aber in dem Sinne nochmal besonders vor allem von Herrschaft durchzogen ist. Und dass das relativ deutlich zu machen ist, als eine Position zu sagen, Linke, die Vorstellung einer Stadt mit Freiheitsrechten, mit Zugang zu Ressourcen, mit einem emanzipatorischen Zugang zu den vorhandenen gesellschaftlichen oder städtischen Ressourcen und so weiter, ist natürlich das Gegenteil einer militarisierten Stadt. So, und das finde ich eben wichtig aufzumachen und da eben zu gucken, was kann das, wie kann so eine Stadt aussehen? Was setzen wir dem entgegen? Warum ist es zum einen sinnhafter? Warum macht es mehr Spaß? Warum ist es für die meisten Menschen sinnvoller, in so einer Perspektive zu denken, als in dieser anderen Perspektive, die mit Angst arbeitet, die mit Ausschluss arbeitet, die mit Waffen arbeitet, mal ganz platt gesagt. Und was setzen wir dem entgegen? Und warum glauben wir? Und wo können wir, und nochmal wichtig, wenn wir bei städtischen Räumen sind, und wo können wir das auch praktisch zeigen? Weil das ist, glaube ich, immer das ganz Wichtige. Es muss dieses Praktische geben. Es muss diese Orte geben, wo das erfahrbar, wo das erlebbar ist, dass es eine andere Logik gibt, die außerhalb der Angstlogik liegt und der Logik des Freiheitsentzuges.
Ja, ich denke auch, dass es solche Orte gibt durchaus. Also beispielsweise hier das Gängeviertel beispielsweise und auch andere Orte, wo linke Kultur gelebt wird. Es gibt ja diesen Punkt auch, also diesen Kontrapunkt dazu. Ja.
Naja, wir kommen ja jetzt aus dieser Recht auf Stadtperspektive, die sich ja zumindest, also wir sind ja sehr unterschiedliche Initiativen und Gruppen, aber es gibt, glaube ich, so eine Grundlage, die im Prinzip Stadt als eine Utopie oder in dem, wo sozusagen, also wenn man jetzt Stadt denkt als eben was, wo eigentlich soziale und kollektive Aushandlungsprozesse stattfinden, wo gemeinsam immer wieder neu verhandelt wird, wie diese Stadt oder dieser Ort eben aussieht, in dem möglicherweise alle leben können, die in diesem Ort leben wollen, da ist natürlich der Gegenentwurf eine militarisierte, möglicherweise auch parzellierte oder verinselte Stadt, die sozusagen Zonen schafft, also Konsumzonen, Gefahrengebiete, whatever, also all das, was wir hier auch mit Improvement, Business Improvement Districts hatten, Gefahrenzonen ist die andere Variante. Also es ist ja sozusagen schon eine Segregation dann auf der, wo klar ist, bestimmte Teile der Stadt sind nicht mehr zugänglich für Menschen. Genauso gibt es natürlich auch eine Vielzahl von unsichtbarer Militarisierung oder Kontrolle, die sozusagen so eine Art Alltagsmilitarisierung ist, ob das nun in die privaten Sicherheitsdienste sind, in Jobcentern oder in Schwimmbädern oder wie auch, das ist ja sozusagen auch mit dem Summer
auf. Das ist schade, ne?
Ja, weil, ja, genau, aber das nur als Gegenentwurf.
Stadt ist ja im Prinzip, sollte eigentlich Ort der Partizipation sein, weil die Stadt ist ja für uns eigentlich. Ja.
Okay, aber abseits der politische Forderung müssen wir das, glaube ich, da nochmal drüber sprechen, was das denn heißt. Also ich glaube, zwei Sachen fände ich noch interessant zu sprechen. Genau. Also einmal, wo die Gegentendenzen sind und wie da anzuschließen wäre. Und gleichzeitig, da schließt eigentlich daran an, eben die Bedrohtheit von den Glücksversprechen der Stadt gleichzeitig zu thematisieren. Und ich glaube, wir könnten mit der Bedrohtheit insofern anfangen, weil das ist auch das, was Karate gesagt hatte, die Frage, also genau, eine Stadt ist natürlich einerseits in der Hinsicht Ort des Widerstands, weil da viele Menschen zusammenkommen und viel Differenz und so weiter besteht, aber gleichzeitig ja auch ganz anders zu unterdrücken, weil eben alle Leute auf dem Haufen sind. Und wie man, glaube ich, bei dem G20-Gipfel gesehen hat, und da würde ich, glaube ich, euch auch widersprechen, insofern hat es, glaube ich, ziemlich gut funktioniert, weil A, ganz, ganz viele Leute wirklich einfach verletzt wurden, traumatisiert wurden, schlimmste Schäden davon getragen haben und nicht klar ist, ob aus diesen Erfahrungen, so blöd das klingt, irgendwie eine Form von also eine Widerständigkeit entwächst oder eben man zu Hause bleibt, weil das einfach dann zu viel war. Das, glaube ich, ist je nachdem, wie die Strukturen sind, in denen die Menschen, einzelne Menschen sind, mehr oder weniger wahrscheinlich. Also Leute, die dann einfach mal dachten, man kommt auf so einen bunten Protest und dann kriegt man das halt eben mit und eigentlich nicht diese ganzen Organisationsstrukturen kennen von, wie man irgendwie die Genossinnen und Genossen irgendwie hilft bei solchen Situationen. Erscheint das dann weniger wahrscheinlich. Ist ja deshalb auch funktioniert, finde ich, weil ist einfach die Polizei einfach da mal durchspielen konnte, wie das eigentlich funktioniert, wenn man eine Stadt hat, die sich nach Eigenaussage dann, nach Eigenaussage der Polizei im Bürgerkrieg befindet. Also man konnte alle Waffengattungen einsetzen, man konnte eine Woche trainieren, 25.000 Polizisten oder so, ich weiß nicht, 20.000 PolizistInnen changieren, einsetzen, die großen Staatschefs dabei haben und also eigentlich so wie so eine Art Planspiel, wo die Demonstrierenden dann den Feind markiert haben. Ich glaube, da in der Hinsicht könnte man sagen, dass es funktioniert hat, auch wenn man natürlich immer diese Brüche hat und man hat ja gerade nach der Go-Zu-Hells-Demo hat man gesehen, dass ganz viele Leute dann auf einmal dazugekommen sind, nachdem sie gesehen haben, was die Polizei angerichtet hat. Aber trotzdem natürlich ein unfassbarer Verschleiß an, also ganz viele Verletzungen eben davon getragen wurden. Es hat, glaube ich, deshalb auch noch funktioniert, weil ein anderer Horizont von Polizeitaktik geschaffen wurde, also eine ganz andere, also eine stärkere Militarisierung von Polizei möglich gemacht wurde, auch ausprobiert wurde. Und das relativ kritiklos blieb. Also es gab danach in der Presse Kritik, aber was vielleicht der vierte Punkt, warum es funktioniert hat, weil es jetzt erstmal noch keine sichtbaren Konsequenzen gibt. Also positive Konsequenzen im Sinne von, dass zumindest mal Leute den Posten geräumt haben, dass man sich entschuldigen musste für die Strategien, dass die Polizeistrategie umgeschrieben wird, dass sich Rechte ändern, sondern die Rechte werden ja immer noch regressiver. Und die Polizei wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren noch mehr Geld kriegen, weil man ja gesehen hat, wie gefährlich die Linken sein können. Und also in dieser Hinsicht, in der Logik der Polizei, hat sich dann, weil sie ja relativ, ja, also es halt, man darf es nicht zu zuspitzen vielleicht, ne, aber sie wurde natürlich kritisiert, aber es gibt jetzt erstmal noch keine rechtlichen, personellen, ideologischen etc. Konsequenzen von dieser Polizeiarbeit. Also jetzt noch nicht erstmal nicht sichtbar. Es gibt natürlich jetzt diesen Untersuchungsausschuss und irgendwie wahrscheinlich Debatten und es haben sich ja auch dann kritische PolizistInnen, wie sie sich dann auch immer nennen, zu Wort gemeldet. Aber genau deswegen würde ich das, glaube ich, so ein bisschen, genau, also erstmal diese Bedrohtheit von dem, was du gerade ja, Dominik, stark gemacht hast, von dem, was Stadt sein könnte, zu betonen gerade.
Ich glaube, dafür ist auch relativ exemplarisch, wie der G20-Gipfel angefangen hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, nämlich, dass er mit dem Angriff auf ein Zeltlager sozusagen angefangen hat oder dass er einfach damit angefangen hat, dass jede Form von anderem Dasein oder anderem Leben in der Stadt verunmöglicht wird, egal welche Form das annimmt. Und es war ja eigentlich, der Protest war noch, also die Zelte waren noch überhaupt nicht aufgebaut und obwohl sie sozusagen eine Rechtsstaatlichkeit im Rücken hatten, hat die Polizei von vornherein gesagt, nee, das läuft nicht mit uns. Und dann ging irgendwie so eine Art großes Planspiel los und ich glaube, es ist in dessen Konsequenz sozusagen der Protest immer wieder zurück ins Schanzenviertel getragen und getrieben worden ist. Und dort so eine semipermeable Stadtmauer drumherum aufgerichtet worden ist, die aber überhaupt, also es war ja überhaupt keine Mauer, sondern es war links und rechts alles frei, aber trotzdem war klar, sie wollen sozusagen den in Anführungszeichen Aufstand in diesem Viertel haben, nämlich sozusagen das Viertel, das vielleicht metaphorisch für diese Stadt oder für ein anderes Leben in dieser Stadt steht. Also das heißt, da bahnt sich dann eher nochmal so ein viel größerer Angriff auf andere Lebensentwürfe an, die oder der vielleicht jetzt noch gar nicht absehbar ist.
Ich glaube, vielleicht müsste man sich dann mit der Frage beschäftigen, ob so ein Gipfel wie der G20-Gipfel in Hamburg, ob das eigentlich der Ort ist, wo wir das durchsetzen können oder wollen, was wir gerne an Alltagspolitik zum Beispiel machen wollen und wo da nicht, ich sag mal, der Ausnahmezustand und die Alltagspolitik ein bisschen gegeneinander stehen. Also sprich, wo sind eigentlich die Orte, wo wir politisch tätig sind, wo wir was machen wollen Und wie verhält es sich dazu so ein G20-Gipfel, abgesehen von der Frage, wie man jetzt tatsächlich den Erfolg oder einschätzt, also aus polizeilicher Sicht einschätzt oder auch aus unserer Sicht einschätzt oder so. Ne? Aber die Frage finde ich dann tatsächlich interessant, wo findet eigentlich die Politik statt, die wir machen wollen und wann findet sie statt?
Aber ihr stellt ja schon erstmal die Frage andersrum. Also ihr sagt ja quasi genau, oder hätte ich jetzt so rausgehört, auch zu sagen, genau solche Events, das haben wir ja auch im Vorfeld gesagt, werden natürlich auch genau, oder könnte eben so sein, würde genau in so einer Stadt durchgeführt werden, um sozusagen ganz viel zu proben, genau dieses Planspiel sozusagen durchzuführen und mit der Perspektive auch das, was man vielleicht früher sozusagen in den, schon immer so als Geschichte in den Kolonien immer ausprobiert hat, macht man jetzt sozusagen in den westlichen Metropolen, testet das dort direkt aus und verhindert sozusagen ganz nachhaltig, dass sozusagen auch Form von Widerstand oder blockiert den und nimmt das sozusagen, um weiterhin repressive Maßnahmen, auch im Prinzip militärische Operationen auf eine viel größere Stadtgesellschaft auszudehnen sozusagen und Räume immer kleiner zu machen. Das ist ja so euer, so verstehe ich den Rangang. Ne? Also nur noch mal kurz zurück, ganz klar, ist das, was da passiert ist, das sehen wir auch, diese Traumatisierung und das, was da tatsächlich durchgezogen wurde, ganz klar, es ging mir von auch tatsächlich nur um diese Brüche da drin und zu gucken, was kann man eigentlich an diesen Bruchstellen machen und wo kriegt man trotzdem die Kraft her, sozusagen über die Traumatisierung und über das hinaus, also um diese Angriffe natürlich irgendwie auch zurückzuweisen. Also in welchen Aktionen scheint dann da was, kann da was anderes aufscheinen als, und das wäre eben auch tatsächlich die Frage, so ob ihr da, also jetzt an euch, wenn diese Analyse so, wo geht's hin und was sind, wo muss der Fokus sein?
Ich glaube, es wäre im Zweifelsfall an dem G20-Wochenende eine riesengroße Chance gewesen, auch Protest dezentral zu machen. Also wir haben das vorher hier auch kurz angerissen, also sich halt eben nicht auf das Spiel Hamburg einzulassen und nicht irgendwie versuchen, Massen nach Hamburg zu mobilisieren, sondern zu sagen, nee, wir sind zwar in Hamburg, aber eigentlich gibt es diese Entwürfe anderen Lebens, die gibt es auch an anderen Stellen und vielleicht gehen wir auch dahin, wo ihr nicht so sehr auf uns gewartet habt oder wo ihr uns unbedingt haben wollt, sondern wir gehen vielleicht einfach dahin, wo wir sind, so, und nicht da, wo ihr uns haben wollt, weil ich glaube, das ist von vornherein die falsche Herangehensweise.
Und das ist aber auch vielleicht das, was ich für nur meinte, zu sagen, es gab ja auch trotzdem ganz viele Dinge in der Stadt, die auch sehr dezentral passiert sind. Und was sich ja im Vorfeld abgespielt hat, da hat ja auch eine bestimmte linke Mobilisierung auch sozusagen ergänzend gewirkt, sozusagen, ne, in dem Maß, wo auf einmal über, auf verschiedenen Seiten über Truppenstärken gesprochen wird oder über die Frage, wie, wo, das meine ich jetzt gar nicht in dem Sinne des Vorwurfs, wo bedient man natürlich sozusagen auch eine bestimmte militärische Logik, bestimmten Formen, und das ist natürlich, da ist sozusagen auch ganz viel aufgegangen, sozusagen, an dem Punkt da sehr, sehr scharf eben auch in dieser brutalen Art und Weise, vorzugehen. Und das war aber nur die Anmerkung, trotzdem auch immer weiter zu gucken, was können es sozusagen für halt dann auch Bewegungsformate sein, Protestformate, die nach wie vor viele Menschen mitnehmen und auch sozusagen auch Menschen mit Angst oder auch vielleicht eingeschüchtert, traumatisiert, weiterhin zu sagen, wir erkennen die Lücken und wir verteidigen unsere Räume, unsere Stadt, unsere Straße.
Es ist jetzt 10 Uhr. Du wolltest, glaube ich, weg, sonst können wir das eigentlich eine gute Frage nach einer kurzen Musik oder nach einer kurzen Pause das zu beantworten. Und 10 Uhr ist es jetzt der Vorproduktionszeit, nicht der wirklichen Zeit.